Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sendung Piraten der Leere. Mein Name ist wie immer unerheblich und ich habe mir überlegt, da mein lieber Jopa, das muss ich kurz als Ankündigung machen, leider dieses Mal nicht da sein kann. Nächste Woche ist er wieder da und dann auch wieder die Woche darauf einmal ausfällt, nutze ich die Zeit, um mit Menschen zu reden über Themen, die mich wirklich interessieren, die Jopa so gar nicht interessieren. Und um das besonders gut zu machen und nicht Themen so aufzubereiten, dass sie quasi andere auch nicht interessieren, die nicht wissen, dass sie interessieren könnten. Ich hoffe, der Satz war verständlich. Habe ich mir jetzt einfach mal zwei wunderbare Gäste dazu geholt, zu denen mich einer auch noch zu sich nach Hause eingeladen hat. Beide sind ihres Zeichens Fußballfans und das soll auch heute Thema sein. Ich bin ja meines Zeichens auch Fußballfan, spiele gerne Fußball und ob man jetzt Fan ist oder nicht, das müssen wir gleich nochmal erörtern. Aber ich begrüße erstmal die beiden sportaffinen, hallo Andi erstmal.
Hallöle.
Und den lieben Phil, der auch schon mal Teil dieser Sendung war. Wer mehr hören will, muss halt mal so auf Spotify oder so mal kurz zurückklicken und nach Phil suchen als Keyword. Vielleicht findet ihr ihn ja. Sucht und findet. Und manchmal ist er gar nicht namentlich erwähnt, sondern nur Teil einer Gruppe. Aber egal, das ist schön.
Moin. Moin.
Genau. Okay, Jungs. Thema ist Fußball. Würdet ihr erstmal sagen, dass ihr Fans seid?
Definitiv, auf jeden Fall.
Bei dir?
Ich bin Fan der Sportart Fußball, aber ich bin nicht unbedingt direkt der typische Fußballfan.
Du bist kein Vereinsfan,
ja.
So in dem Sinne. Okay. Dann frage ich mal so auf einer Skala. Man bewegt sich ja immer so, ein Mensch verändert sich immer, ist so mein Eindruck. Und ich habe auch so Phasen gehabt, wo ich als Fan irgendwie gesagt habe, ich kann gerade nicht viel mit meinem Verein anfangen und mit Fußball, weil das mich alles frustriert zum Beispiel, nur mal als Beispiel. Oder weil irgendwie mich Jogi Löw nervt oder so. Gibt ja viele Gründe. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr seid ihr Fußballfan? Aktuell. Da wird eingeatmet, da wird tief eingeatmet.
Ich würde sagen, eine solide 8.
2 bis 3.
Uff.
Also, ich muss das erklären. Also, aktuell, wenn ich mich mit Fußball auseinandersetze, dann eigentlich nur mit den beiden hier, wenn ich die Spiele mit denen gucke. Aber so von mir aus, informiere ich mich da gar nicht wirklich weiter zu. Und ja, es ist mehr so ein soziales Gruppending bei mir geworden mittlerweile.
Ah, ein Event sozusagen.
Ja.
Du bist Event-Fan.
Ja, also nicht Event-Fan im Sinne von hey, Fußballmeisterschaft, Deutschland-Fan sofort wieder, sondern.
Nee, du magst einfach das Spiel.
Ja, ich mag das Spiel und ich mag das Soziale drumherum, das mit den Freunden zusammen zu schauen und einen Grund haben, sich zu treffen, sich auszutauschen und ja.
Bei dir, du bist ganz klar Gegenentwurf, oder?
Obwohl, ich steige da eigentlich total mit ein. Also das eine muss das andere ja nicht ausschließen, weil dieses, man trifft sich mit Leuten, es ist so dieses Wir-Gefühl, man hängt zusammen rum, trinkt ein Bierchen, guckt sich das Spiel an, lebt von den Emotionen, die da sind. Ich glaube, wir können uns ja alle an die Aufstiegsparty mit Eisern Union erinnern.
Ich glaube zum Beispiel Zuhörer nicht. Ich glaube tatsächlich
Okay,
einige nicht.
dann vielleicht zur Erklärung, Union Berlin, ein Berliner Verein, ein kleinerer Berliner Verein, der es jetzt nach vielen Jahren geschafft hat, zum ersten Mal in der ersten Bundesliga zu spielen in Deutschland. Und bei den Public Viewings, ich habe so viele Leute gesehen, die haben sich vorher noch nie ein Fußballspiel angesehen, geschweige denn überhaupt was von Union Berlin mitbekommen. Aber dieses Feeling, dieses Wir-Gefühl, einfach das Mitfiebern, diese Chance, das mitzuerleben, das hat so viele dort reingelockt in die
alte Försterei.
Auch, ja.
Ja.
Und wildfremde Menschen lagen sich da in den Armen. Ich glaube, die werden nie wieder was danach von Union vielleicht mitbekommen haben. Aber in dem Moment einfach, du bist mit Leuten da zusammen, erlebst dort, das ist schon ein mega geiles Gefühl. Und ich finde, so identifiziert man sich irgendwann auch mit Vereinen. Das war bei mir nicht nur mit Hertha, sondern auch mit anderen Vereinen, wo ich jetzt nicht der krasse Fan bin, aber übersympathisant. Ja. Union Berlin, so ein kleiner, oder auch andere kleine Vereine, die es schaffen, mit wenig Möglichkeiten den Großen da halt auch Paroli zu bieten.
Ah, du hast direkt mit Union, hast du direkt ein Thema aufgemacht, was mich so beschäftigt, weil Union ist vielleicht so ein Teil, eine Medaille des Fußballs sozusagen, nämlich die Geschichte von Union ist ja eigentlich die jüngste. Ja. Der Verein ist sportlich besser gewesen als die finanzielle Situation. So. Ja. Und im Fußball ist es so, du musst, um in den Profisport reinzukommen und dich da halten zu können, musst du gewisse Auflagen erfüllen. Mhm. Bestes Beispiel ist das Fußballstadion. Ja. Und ja. Union ist, für die, die es nicht wissen, Union ist in die zweite Liga getrudelt und der Deutsche Fußballbund bzw. die Deutsche Fußballliga hat gesagt, der DFL hat gesagt, es gibt eben eine gewisse Stadionqualität, die vorgefertigt werden sein muss, so eine Kapazität für Auswärtsfans, die mitgereist werden müssen an Kontingenten, qualitative Standards in Stadien, ich will es nicht ausbreiten, aber das alte Stadion hatte nicht diese Qualität und deswegen haben quasi die Fans zusammen wirklich buchstäblich ein neues Stadion gebaut. Das haben die Fans gemacht. So. Und das ist ein Verein, der quasi von den Fans getragen wird. Und dann gibt es den Gegenentwurf, wo Fußballvereine komplett ohne Fans sich durch einzelne Hände, da gibt es jetzt nochmal Unterscheidungen und Graustufen, auf die will ich jetzt aber gar nicht eingehen, wie zum Beispiel die TSG Hoffenheim. Ich glaube, die ist ganz gut, weil da kann man auch differenzierter drauf gucken. Da hat man nicht so direktes extremes Feindbild wie vielleicht Red Bull-Produkte, Vereine, wie auch immer. Aber du hast auf der anderen Seite gibt es so Vereine wie Hoffenheim. Da wurde gerade eben schon wissentlich gelächelt und genickt, wo für die Leute, die sich nicht mit Fußball auseinandersetzen, ein Typ, der mal damals, Hoffenheim ist ein Dorf, und in diesem Dorf hat ein Typ mal gekickt. Dieser Typ ist jetzt der Chef von SAP und Milliardär. Und der hat sich gesagt, yo, ich hab Bock, dass dieser Verein mal oben spielt. Einfach so aus Scheiß. So, und hat quasi da Geld reingepumpt, obwohl diese Stadt, dieses Dorf, 600 Einwohner oder so, oder 1000, lass es 1000 sein, quasi diesen Verein hochgezogen hat aus der buschbücklichen Gras- und Felderebene zu Erstliga-Fußball und europäischem Fußball. So. Und kann man das eigentlich bewerten? Bewertet man das vielleicht sogar anders, wenn man Fan von einem Verein ist oder nur vom Sport? Das würde ich gerne mal an euch beide reingeben, ehrlich gesagt. Weil ihr habt zwei verschiedene Standpunkte, glaube ich.
Also aus sportlicher Sicht finde ich, ist immer cool, wenn du einen neuen Konkurrenten hast, der auch frischen Wind mit reinbringt. Hoffenheim, finde ich, war in der Anfangsphase, klar, es gab viele, die haben diesen Verein klein geredet, ne, von Dietmar Hopp hochgepusht. Auf der anderen Seite, wenn man das mal mit RB Leipzig vergleicht, RB Leipzig, es steht nur Red Bull dahinter. Hoffenheim hat es jetzt tatsächlich geschafft, sich da was Eigenes aufzubauen, viele junge Spieler halt auch hochzubringen. Ich meine...
Ich kretsche aber mal rein, weil ich das Mikrofon einfach zu mir richten kann. Bleiben wir mal einfach beim Vergleich Hoffenheim, Einfachheit halber und Union, weil in dem Moment, wo du jetzt noch Leipzig in das Boot reinholst, wird es so unübersichtlich, ja, vor allen Dingen für Leute, die nicht im Fußball stecken. Also wir haben einmal diesen Dorfverein mit dem Milliardär, der da Geld reingepumpt hat, und einmal ganz viele Fans, die gesagt haben, so, wir unterstützen das jetzt. Muss man das unterscheiden oder kann man nicht einfach sagen, ist egal?
Schwierig, also tatsächlich kann ich verstehen, dass da auch so ein bisschen, ja, eine Missgunst ist. Ich meine, bei Union Berlin hast du auch eine Identifikation, nicht nur mit dem Verein, sondern mit der Stadt. Ich meine, man muss sich mal nur einsperren, gucken, die Vereinshymne, gerade in der Anfangszeit, wenn du da eine Nina Hagen stehen hast und dann noch mit Berliner Schnauze, und das ist 90 Minuten lang dort, da identifizierst du dich mit der Stadt, und du hast es ja schon so schön gesagt, das sind Fans, die haben ihr Stadion mit aufgebaut, das ist wirklich auch... Du begegnest dort Berlinern, es ist immer noch Multikulti, und du merkst in diesem Verein, dort spiegelt sich das Berlin, so wie ich es auch kenne, wieder in voller Möhre. Bei Hoffenheim hast du einfach das Problem, du siehst nur diesen Verein, du hast da keine Identifikation mit der Stadt. Also es ist halt wirklich ein künstlich erzeugtes Bild, was da entstanden ist. Und klar, da finde ich, muss man auch eigentlich differenzieren, weil ich finde, einen geilen Verein macht er erst aus, wenn du dich dann auch mit der Stadt dahinter, mit den Fans auch richtig dahinter identifizieren kannst. Und ich finde, so eine künstlich aufgebaute Pampelscheiße da hast.
Aber warum ist das künstlich gepampelte, da muss ich mal kurz reingrätschen. Die Idee ist bei Hoffenheim nämlich dieselbe wie bei Union eigentlich, oder? Ich stelle es nochmal als Frage in den Raum. Phil, vielleicht hast du da ja nochmal irgendwie eine andere Haltung. Weil ich persönlich denke halt irgendwie, in beiden Fällen haben Fans den Club groß gemacht. In der einen Fall ist es eine Person halt nur, die mehr reingebuttert hat. Aber im Endeffekt ist das doch wirklich eigentlich dasselbe, oder?
Also, man kann natürlich sagen, wenn eine Person bereit ist, so viel Geld reinzustecken, muss ich schon ein ziemlich großer Fan sein.
Ja.
Es, weil man steckt nicht einfach mal so einen Haufen seines Vermögens in einem Verein rein, der irgendwo unterste Kreisklasse spielt und dann plötzlich hochkommt und bis in die erste Liga kommt. Also bei Hoffenheim muss man auch sagen, klar, sie haben einen sehr großen Vorteil daraus gehabt, dass sie halt diese Finanzspritze bekommen haben, aber gleichzeitig haben sie das Geld auch sehr gut genutzt. Also sie hatten ja unter anderem auch Rangnick damals als Trainer und der hat ja extrem gute Jugendarbeit geleistet. Also Hoffenheim war ja auch bekannt als der Ausbilderverein.
Da muss man dann vielleicht erstmal nochmal für die Leute, die wieder rein... Ich muss wieder reingrätschen. Ich muss wieder die Instanz bilden für die Leute, die sagen, Alter, was habt ihr mit Fußball? Habt ihr Lack gesoffen? Also es gibt verschiedene Herangehensweisen, an die Töpfe zu kommen in Fußball und Erfolg zu haben. Und das eine ist halt zu sagen, ich kaufe Spieler. Und das andere ist, ich bilde sie aus. Und genau das, was du da eben gesagt hast, hat Hoffenheim halt sehr erfolgreich gemacht, obwohl man auch den anderen Weg hätte gehen können, nämlich zu sagen, wir kaufen die Stars jetzt ein und dann sind wir in der ersten Liga. Aber man muss auch der Ehrlichkeit und Offenheit halber sagen, dass Hoffenheim beides gemacht hat. Ja. Also Hoffenheim hat einfach eine ganzheitliche Strategie gefahren. So. Aber ich merke selber, dass ich sehr emotional bin, weil ich mir selber, ich muss ja kurz erklären, ich habe es gar nicht erklärt, ich bin auch Fußballfan und aktuell würde ich sagen sogar wieder auf einer 9 von 10, auch wenn mich der Fußball gerade aufgrund von Pech für meinen Verein, mit dem ich sympathisiere, einfach mega abfuckt, weil verletzten die Serie des Jahrhunderts und dann auch noch Schiedsrichter, die einfach gezielt gegen einen pfeifen, so fühlt es sich oftmals an, aber jeder Fan kennt das, diese Phasen. Und dann ist das nervig. Aber trotz dessen, weil einfach irgendwie dann die Mannschaft gerade toll spielt und der Verein gute Arbeit macht und so, dann egal. Aber ich merke selber, dass ich eine Antipathie habe gegen das Projekt Hoffenheim und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weil es gibt ja nochmal andere Vergleiche wie Leipzig, ein kurzer Satz nur, bei denen es tatsächlich darum geht, dass Red Bull einen Fußballverein aufgekauft hat, um das als Marketingprodukt zu inszenieren. Also eine Firma mit einem Werbeinteresse kauft einen Verein, um ein Werbeinteresse zu verstehen. Das kann man kritisieren, ganz andere Schublade als Hoffenheim. Und ich merke aber auch, dass ich ähnliche Antipathien gegenüber Hoffenheim habe, obwohl ich das gar nicht, weiß ich nicht, neutral darstellen kann. Ist das bei dir genauso, Andi, und ist das vielleicht bei dir anders, Phil?
Ich glaube tatsächlich, dass es bei Hoffenheim dadurch schwierig ist, dass der Investor im Zusammenhang mit einer Firma immer gesehen wird, weil er halt der Kopf dieser Firma ist und dass das dadurch eine etwas schwierige Geschichte ist, während du bei Union als Gegenbeispiel ja eine breite Menschenmasse hast, die nicht unbedingt mit irgendwelchen Firmen in Verbindung gebracht wird. Okay. Ich denke, dass das schon da ziemlich stark mit reinspielt.
Ja, ich glaube auch, dass da ganz viel Politik im Endeffekt im eigenen Kopf stattfindet. Also das eine ist die Geschichte von den kleinen Leuten, die dann auch noch beim Arbeiterverein, den nun mal Union hat, auch als Image hat. Das können sie jetzt eigentlich machen, was sie wollen. Das Image kriegen sie so schnell nicht mehr weg. Was sie ja auch sind. Aber haben das nun mal und dann ist das auch schwierig, oder? Also quasi das nicht emotional selber zu sehen als Fan.
Ja, schwierig, also Ding ist einfach, guck mal, machen wir folgenden Vergleich. Wenn Union absteigen würde in der zweiten Liga, dann sage ich, dann löst das ein mediales Echo aus, genauso wie als sie ja aufgestiegen sind. Bei Hoffenheim, lass die mal 2-3 Jahre in der zweiten Liga. Die Fanbase würde da zurückgehen, weil das halt nur so ein, es ist was Künstliches, es ist eigentlich nichts, was existiert. Es ist halt, er ist hoch gepusht worden in die erste Liga. Klar, es gab eine Jugendarbeit, ne? Das sehe ich ja auch, aber man darf auch nicht vergessen, in der zweiten Liga, als sie dort waren, was da an Millionen ausgegeben wurde. Sie haben ja auch Stars geholt. Ich meine, man muss sich mal nur die Dimension vorstellen, dass sie da Spieler für teilweise 7, 8, teilweise an die 15 Millionen, sind Summen. Also da müsste Union 6 Jahre lang vorgreifen, um so eine Summe ranzukommen. Und deswegen glaube ich, auch diesem Verein würde niemand nachtrauen, wenn das nach unten gehen würde. Bei Union wäre das was anderes, weil du hast da wirklich eine Identifikation mit diesem Verein, mit der Stadt und mit den Trainern. Ich meine, wenn du mal im Fußballlager Namen Uwe Neuhaus reinhaust, wissen sofort alle, aha. Wenn du bei Hoffenheim irgendeinen Trainernamen nennen willst und jetzt nicht Ralf Rangnick, würden sie sagen,
hä, wer, kenne ich nicht. Weil das alle so eine Rein-Raus-Trainer sind. Bei Union merkst du, das ist wirklich so ein Wir-Gefühl. Das ist, wir stehen zusammen, wir bleiben zusammen. Das ist so fein, wenn die absteigen würden, die würden den Trainer nicht rausschmeißen. Und das hat also dann wirklich so was Familiäres, ein Wir-Gefühl. Und bei Hoffenheim, deswegen, ich finde es cool, dass es was anderes gibt, außer eben nur Bayern, dass da auch noch andere Vereine sind, die da vorne mitmischen können. Aber letztendlich ist es so ein bisschen wie in der Politik. Es ist das kleinere Übel, was du akzeptierst, was da nach oben kommt, aber auch nicht mehr.
Ich muss nach diesem Gespräch mittlerweile, vielleicht auch nur, weil ich selber geredet habe und dann gedacht, muss ich selber mein eigenes Gesprochenes und das, was ihr sagt, verdauen und komme eigentlich zu dem Schluss, dass ich gar keine Haltung mehr habe dazu. Also,
jetzt haben wir es geschafft.
Dass ich gar nicht weiß, ob ich das Projekt Hoffenheim doof finden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Genauso wenig wie Projekte wie Bayer Leverkusen oder so. Das sind ganz, was eben auch ein Fußballverein eben von der Bayer AG war, damit die da Sport haben. Man hat versucht, für dieses Unternehmen eine Sportvereinigung zu machen. Und die ist dann halt irgendwann mehr oder minder langsam, aber sicher oben angekommen und hat dann quasi die Übernahme durch die Bayer AG bekommen. Und ja, also es ist zu verwoben, glaube ich, um das abschließend beurteilen zu können. Ja,
letztendlich glaube ich, es geht auch immer um die Sache. Es geht am Ende um Fußball. Ich finde, man darf auch niemanden verurteilen, wenn er jetzt für Hoffenheim ist oder eben auch für Leverkusen oder eben für Union. Es geht um den Fußball. Ich finde, jeder soll sich den Verein aussuchen als Fan oder als Interessierter, wo er sagt, jo, da fühle ich mich wohl. Aber man muss da eben auch kritisch dran gucken. Ja? Also letztendlich würde ich nie sagen, du bist ein scheiß Hoffenheim-Fan, so ein Bonzen-Fan vermutlich, würde ich nie sagen. Aber ich würde immer auch meine kritische Meinung äußern.
Ja. Und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Dann kommen wir mal einfach zu deinem Musikwunsch. Was hast du dir gewünscht und warum?
Ja, wir haben ja mit unserem wundervollen Gastgeber Andi hier einen Lehrer. Und ich habe mir gedacht, ich wünsche mir einfach mal einen Song übers Laminieren. Den Laminiersong.
Und den hören wir jetzt. Bis gleich.
Koalition zwischen CDU und Linke, wie steht ihr dazu?
Und damit herzlich willkommen zurück. bei der einzigen wahren Fußball-Podcast-Show, die es gibt im Netz. Oh Gott, wie viele Fußball-Podcasts gibt es? Es gibt mehr Fußball-Podcasts, als es sonst, glaube ich, am Podcast gibt.
Im Netz ist tatsächlich ein sehr guter Name für einen Fußball-Podcast.
Im Netz. Ja absolut. Ich habe noch ein weiteres Thema, bevor wir allerdings auf dieses Thema kommen. Ich werde es anreißen als Teaser, damit die Leute dranbleiben bei der einzig wahren Fußballsendung. Der Dreifachpass. Und zwar, wie das Internet den Fankult zerstört. So, jetzt wird kurz darüber nachgedacht und um die beiden komplett vom Thema wieder abzulenken, habe ich ein Thema, was immer jeden Fußballfan rauszieht. Wir werden nämlich direkt jetzt am Anfang die besten drei Fußballer aller Zeiten definieren, aus unserer Sicht.
Boah, geil.
Aber damit das spannend bleibt, jeder von uns darf nur einen einzigen nennen und ihr dürft ihn nur nennen, wann immer ihr wollt. Also quasi einer von uns wird es gleich anfangen und einen Namen reinwerfen. Ja. Und dann werden wir kurz alle was dazu sagen. Die Person wird natürlich erstmal am Anfang sagen, warum sie das so sieht. Und dann kommen wir am Ende vielleicht irgendwo an.
Ganz einfach. So, sag sofort, Zinedine Zidane, Zizou.
Wäre dann Platz 3.
Wollte ich auch sagen.
Das wäre dann Platz 3, der allerbesten Fußballspieler aller Zeiten, Jungs. Der allerbesten.
Dann ziehe ich Zizou erstmal mal zurück.
Das ist... finde ich eine ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ich finde, so gut sie sind, ich bin da schon alt, ein alter Fan. Und ein Cristiano Ronaldo hat nichts damit zu tun, mit den allerbesten aller Zeiten. Auch wenn das vielleicht faktisch nicht stimmt, weil er unfassbar viele Tore schießt. Und ein Messi. Aber es gibt halt Spieler, die haben mehr beeindruckenden Impact auf den Zuschauer gehabt, als die beiden, von ihrer Spielweise.
Okay, dann muss ich aber kurz mal fragen, meinst du wirklich die besten drei im Sinne des Impacts, den sie geleistet haben oder im Sinne der Leistung, die sie, zu der sie tatsächlich imstande sind oder die sie abbringen können? Weil ich würde jetzt beispielsweise sagen, wenn du einen Cristiano Ronaldo zusammen mit Fußballspielern bei der WM 1954 vergleichen würdest, der würde die schon ziemlich hart abziehen, glaube ich.
Berechtigter Einwand, aber dann würdest du sagen, dass die von 1975 wiederum... auch ganz anders trainiert hätten und vermutlich auch wieder weiter wären. Also das ist wieder eine Milchmädchenrechnung. Ne? Wenn du die jetzt in die heutige Zeit ziehen würdest, drehe ich mal um, das Beispiel. Ich würde mal tatsächlich das Ganze umkehren und sagen, wir nehmen die drei größten, aus eurer Sicht, weltbesten, unterschätztesten Spieler. Weil da können wir jetzt einfach ungelogen unsere persönliche Meinung raushauen und wir setzen uns nicht einer Wertigkeit von anderen aus und können einfach sagen, das ist aus unserer Sicht ein unfassbar unterwerteter Spieler. Wie zum Beispiel Marco Marin oder so. Das war ein kleiner Insider für Menschen, die sich mit Fußball auseinandersetzen. Klein war gerade die Pointe. Ich würde direkt den Anfang machen und würde ganz, ich muss sagen, ich hätte fast gesagt Franz Beckenbauer, weil ohne Mist, ihr müsst mal in Videoaufnahmen auf YouTube euch angucken, selbst Leute, die gar nichts mit Fußball am Hut haben, guckt euch alte Videos von dem spielenden Franz Beckenbauer an, der war unfassbar. Der ist wie eine Majestät, ist der durch die gegnerischen Abwehrreihen spaziert als Vorstopper, als jemand, der hinter der Verteidigung spielt und dahinter losläuft und durchs ganze Feld zieht. Aber, ich sage einfach, die 3 ist für mich unterschätzt immer noch in der Weltauswahl Ronaldinho. Ronaldinho ist Weltfußballer geworden, hat Anerkennung bekommen, aber ich finde, er ist so unfassbar wichtig gewesen in der Entstehung von dem Mythos Barcelona, der Moderne zum Beispiel. Also Barcelona, muss man kurz erklären, war jahrzehntelang der größte, wichtigste, vielleicht sogar größer als Real, Verein der Welt, für die sich nicht mit Fußball auseinandersetzen. Und die prägendste Figur tatsächlich, die Barcelona richtig groß gemacht hat, in die heutige Zeit gebracht hat, in den modernsten Fußball mit unfassbaren Bewegungen, war Ronaldinho. So, und ich habe den halt einmal im Stadion spielen sehen. Das ist unfassbar, was der geleistet hat. Und das wird, finde ich, viel zu wenig gewürdigt, weil auch wenn er auf der Weltebene ist, ist der noch mal größer als sein Name.
Vor allem darf man auch nicht vergessen, Ronaldinho kam ja zum FC Barcelona zu einer Zeit, als der Verein tatsächlich im absteigenden Ast war. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, Barcelona in sportlichen Schwierigkeiten. Aber er ist zu Barcelona gekommen und der Verein war in der Saison, glaube ich, wirklich nur auf dem Mittelfeldplatz. Sie haben scheiß Fußball gespielt und er hat da wirklich so einen großen Teil dazu beigetragen, dass es mit Barcelona wieder aufwärts ging. Er hat diesen brasilianischen Samba, wie man ihn ja kennt, das war wirklich diese Mischung aus Fußball und Samba in einer Person und dem Mann musste man einfach beim Spielen zusehen. Er hat tolle Tore gemacht, er hat das Spiel an sich gerissen, aber eben nicht eine One-Man-Show, sondern im Sinne von, er leitet das Spiel, er spielt die Pässe, er schießt die Tore im richtigen Moment. Das war einfach schön zu sehen und Barcelona kann ihm da heute eigentlich genau die Füße für küssen, weil er hat einen großen Anteil dazu beigetragen, dass er da wieder aufwärts ging.
Es wird nicht so feinteilig gesehen, wie vielleicht ich das tue, aber er hat den modernen Zehner eigentlich erfunden, wenn man mal genau drauf guckt. Weil früher gab es nur diesen One-Man-Maradona-Move, also quasi der eine, der wirklich ganz alleine durchläuft, so Beckenbauer, ne, mäßig nur halt weiter vorne. Ich krieg den Ball und dann chippe ich jemanden aus oder überspiele den. Und der hat quasi dieses, okay, ich bin Kopf von dem Ganzen, ich mache auch geniale Momente, mache auch Sachen alleine, zum Beispiel tanze ich, bevor ich schieße. Aber das ist gar nicht so wichtig, wenn ich nicht auch jemand anderen in Szene setzen kann, wie zum Beispiel diesen jungen 18-jährigen, unbekannten Argentinier, der dann vor ihm spielt, der dann ein gewisser Lionel Messi war, der dann durch Ronaldinho berühmt wurde, durch die Pässe von Ronaldinho auf Lionel Messi. Also nur mal so.
Ja, oder auch Ronaldo, und damit meine ich nicht Cristiano.
Oder Thierry Henry. Die sind alle groß geworden und nach Ronaldinho, bis auf Messi, muss man dann halt sagen, das muss man ihm hoch anrechnen, der sich viel von Ronaldinho abgeguckt hat, ist so, finde ich ganz, ganz wichtig und prägend gewesen für den modernen Fußball. Mhm. Ah, gut. Wer ist denn die Nummer 2, Jungs?
Figo. Ich finde, der ist immer so ein bisschen im Schatten von Zinedine Zidane gewesen, aber unglaublich guter Spieler, unglaublich wichtig, auch für die portugiesische Nationalmannschaft.
was bei Figo so ins Auge gestochen ist für mich als Fußballfan ist, für die Leute, die das nicht, die wie gesagt kein Fußball gucken, ist, es gibt diese klassischen Spielmacher wie einen Zidane, den man sogar Nicht-Fußballkenner kennen, also die sich gar nicht damit beschäftigen. Diese arbeiten damit, dass sie den finalen Pass spielen, ganz tolle Bewegungen machen, Übersteiger machen, Tricks machen und super tolle Pässe in ungeahnten Momenten spielen. Und dann gibt es diese reinen Arbeitsbienen, die über Körper kommen und die Bälle erobern damit und dann den kurzen, unauffälligen Pass auf so einen Zidane spielen, der dann das Tolle spielt. Und dann gab es aber diesen Figo und dieser Figo war halt beides. Das hat ihn so krass gemacht, fand ich. Der konnte Sechser spielen, also quasi für die Leute wieder einen defensiven Mittelfeldspieler, der sich die Bälle holt und auch irgendwie so von der Verteidigung aus verteilt, die Verteidigung unterstützt, defensive Läufe macht, kämpft, ackert und wühlt. Aber der hat genau dasselbe Portfolio wie ein Zidane mit diesen krassen Bewegungen auch hatte. Bin ich voll bei dir, oder?
Vor allem darf man nicht unterschätzen, mal von dem Können. Er ist ja einen Weg gegangen, da muss man auch mal sagen, da musste er erstmal Eier haben, dass er vom FC Barcelona zum großen Konkurrenten damals Real Madrid. Also heute, wenn du da, keine Ahnung, wenn Iniesta gesagt hätte, ich gehe zu Real Madrid, der wäre da geköpft, gesteinigt worden. Ja. Und Figo war eine Hassfigur, das wissen heute viele nicht. Er ist ja so die große Legende, auch noch in Barcelona, aber zu der Zeit war er eine absolute Hassfigur. In Spanien sehr zwiespältig betrachtet und er hat es weggesteckt. Er hat geliefert bei jedem Verein, wo er gespielt hat. Und ich meine, dieses Nervenkostüm musst du erstmal haben, diesen Schritt erstmal zu gehen, dieses ich trau mich zum großen Konkurrenten zu wechseln und dann sogar mal noch eine Schippe drauf zu packen. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz großen Respekt vor. Also auch abseits des Platzes die Nerven zu haben, das hat Größe und vor allem ihm ging es wirklich nur um den Sport. Also deswegen gehe ich absolut mit. Große Persönlichkeit.
Okay, Andi, jetzt sind wir natürlich ganz gespannt. Der unterschätzteste, größte, beste, tollste Fußballspieler jemals, der kein Hertha-Trikot getragen
hat. Oh, jetzt sind da natürlich ein.
Ich habe extra nicht Joao Miku genannt.
Also der in Hertha, also ich habe ja wirklich zwei im Blick.
Ich hoffe, ich habe ja jemanden in meinem Hinterkopf. Ich werde jetzt mal leise zu Phil und mir etwas sagen und mal gucken, ob du es dann sagst. Und jetzt bin ich gespannt.
Also ich nehme mal die beiden, weil er hat ein Hertha-Trikot, deswegen muss ich ihn in Klammer nennen. Sebastian Deisler, für mich immer noch einer der unterschätztesten Fußballer. Und den anderen, für mich auf der 1, Zlatan Ibrahimovic.
Yes!
Aber zu Deisler muss ich mal kurz äußern. Ich finde, er hätte, viele sagen ja immer noch, Ballack hat ja die Ära der 2000er geprägt. Viele sehen Ballack, ich sage, Deisler hätte den wirklich klein aussehen lassen, weil man muss sich mal Spiele mit ihm ansehen. Der hat Tore geschossen. Das ist auf Augenhöhe auch mit Ibrahimovic. Ich meine, hallo, der hat von der Seitenlinie aus ins Tor geschossen, wo man sich fragt, wie ist das möglich? Der hatte eine Spielintelligenz, konnte im Mittelfeld auf beinahe jeder Position spielen. Teamplayer, Spielübersicht wie kein zweiter. Also
man muss dazu nochmal erklären, dass das was Besonderes im Fußball ist, weil wenn man im modernen Fußball, im Profifußball guckt, ist es sehr üblich, dass man ab der Jugend eigentlich auf eine Position geschult wird und dann wird man vielleicht nochmal umgeschult auf eine andere Position und dann kann man im Endeffekt aber trotzdem nur zwei oder drei Positionen und nicht sechs.
Deswegen, also mir ist es schade, ich meine, viele, die ihn nicht kennen, ist ja wegen Depressionen, ist er zweimal in die Nervenklinik gekommen und wegen unzähliger Knieverletzungen hat er seine Karriere schon mit 27 beendet. Der Druck auf ihn war einfach zu groß. Ich sage, er hätte wirklich Weltfußballer werden können, er hatte die Anlagen dazu, er hat das quasi das, was heute alle modernen Zehner haben müssen oder auch alle Mittelfeldspieler, das hatte er schon im Jahr 2000 und es ist halt schade, dass er wirklich das Pech hatte, nie wirklich auf der Ebene zu sein, wo er hätte sein können. Aber von der Seite auch mal wünsche ich ihm alles Gute und er scheint ja da seinen Weg jetzt gefunden zu haben.
Er hört uns bestimmt.
Ja, natürlich. Nee, aber nun zu Zlatan, zur wahren Nummer 1.
Zu dem tatsächlich dann auch Weltklasse gewordenen Spieler, ja. Der aber nicht dieses Image genießt.
Er hatte wirklich Pech, er ist immer zu Vereinen gewechselt, die schon auf dem Zenit standen. Die waren alle schon im Zenit, er ist zu Barcelona gekommen, hatten gerade die Champions League gewonnen. Was willst du machen, du kannst es höchstens verteidigen. Und dann, wenn du denn mit Pep Guardiola und Lionel Messi da zwei Leute hast, die ohnehin schwierig sind und mit ihm nicht zurechtkamen, ging in die Hose. Ich glaube, beim AC Mailand, Inter Mailand war es genauso. Er ist immer zu den Vereinen gegangen, wenn die schon ganz oben waren. Und man muss sich, ich meine, Fallrückzieher, Seitfallzieher. Es gibt ja nichts, was er nicht schon an Toren gemacht hat. Ist unfassbar schnell. Spielübersicht. Also man kann sagen, der Mann hat eine große Fresse. Aber der hat auch so viel dahinter. Eigentlich doppelt mehr dahinter.
Aber der ist so ein Showman. Also der, ja, der macht sogar Leuten Spaß, die nicht Fußball mögen. So. Ja, weil Ibrahimovic, muss man vielleicht kurz die Bio mal kurz hochfahren und kurz erzählen. Der hat Arbeitereltern aus dem untersten Milieu, die tatsächlich aus dem Ostblock stammend quasi nach Schweden gegangen sind. Deswegen auch Ibrahimovic, obwohl er Schwede ist. Und hat sich dann bei in schwedischen Mannschaft hochgearbeitet, wie nur was. Und ist dann bei Amsterdam gelandet, wo er dann einem Star vorgesetzt wurde, der nicht mit ihm zurechtgekommen ist, nämlich einem Van der Vaart seiner Zeit. Und ist dann, was ein relativ großer Club in Europa ist, aber nicht einer der ganz großen, und ist dann quasi durch sämtliche italienischen Vereine getingelt und hat dort sämtliche italienische Pokale und Meisterschaften und alles Mögliche geholt, sogar internationale Titel, alle möglichen, mit italienischen Clubs, was nicht selbstverständlich ist. Und ist dann auch noch mit zu einem spanischen, zu Barcelona gegangen und hat dann auch noch 26 Tore in einem Jahr gemacht und wurde trotz dessen wieder abgegeben. Und ist in jede Liga, in die er gegangen ist, ist er bestechend gut gewesen, unter anderem auch in Amerika. Und jetzt läuft sein Vertrag aus und er geht vielleicht sogar nach Italien zurück oder vielleicht sogar zu Borussia Dortmund, steht gerade im Raum.
Du hast ja was angesprochen, Showman. Das ist, finde ich, auch das, was heute dem Fußball fehlt, Persönlichkeiten. Sowohl auf der Trainerbank, Hashtag Werner Lorand, oder eben auch Ibrahimovic, wo du sagst, du identifizierst dich mit denen. Du kannst die mögen, du kannst die hassen, aber die haben Show gemacht.
Aber das sind Spieler, für, wegen denen 4-5-Jährige dann Fußballfan werden. Das ist genau das.
Ja, und ich finde, die fehlen einem aber irgendwo auch, weil, ich sag mal, Götze unterscheidet sich vom Reus, wirklich, du kannst sagen, die sind von der Persönlichkeit, sind da wirklich nur minimale Unterschiede. Aber wenn du mal früher die Zeiten anguckst, ich meine, wie gesagt, ob du die gemocht hast oder nicht, Mario Basler wusste es, wer das war, der Typ, der da mal noch im Training da seine Kippe da angemacht hat und trotzdem geliefert hat. Also du konntest dich mit diesen Leuten identifizieren, die haben Show gemacht, du bist also ins Stadion gegangen, nicht nur, weil du da Fußball geguckt hast, sondern ja, weil Basler in einer Ecke stand und sich einfach mal einen Hut aufgesetzt hat, einfach weil er das lustig fand. Also es war Unterhaltung, es war nicht nur Fußball.
Ich will da aber mal kurz mal einhaken. Oder magst du erst?
Ich würde tatsächlich jetzt einfach einen Song gerne vorziehen und dann können wir da gerne noch mal kurz gleich weiter drüber reden. Und zwar den Wunsch von unserem lieben Anni, nämlich Diggi Diggi Hole von The Yorks Cast. Ich habe es extra so mal pausiert. Und den hören wir jetzt erstmal. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur besten Nachmittagsunterhaltung für Menschen, die dir gerne das Runde ins Eckige hauen wollen. Oder Leute, die sagen, was, Fußball? Was soll das denn? Und ich habe im letzten Abschnitt schon mit einem unfassbaren Abschnitt geteasert, nämlich das Faszinosum der Frage, macht Internet die Fankultur kaputt? Erstmal hat einer von euch eine Idee, was sich dann da verbirgen könnte für mich.
Okay. E-Sports.
auch eine wahnsinnig interessante Herangehensweise, aber nein, ich habe folgenden Gedanken gehabt. Ich rede immer wieder mit meinen jüngeren Cousins und so und die sind halt irgendwie nochmal 15 Jahre jünger als ich oder 10 Jahre und da sind alles Mögliche dabei. Die mögen alle Fußball und die mögen alle nur Cristiano Ronaldo. Die mögen alle nur Messi. Die mögen, niemand von denen mag, weiß ich nicht, Darmstadt oder Würzburg oder Karlsruhe oder so. Und diese Regionalität geht durch das Internet flöten, habe ich das Gefühl. Dieses, du wirst nicht mehr Fan von Paderborn oder so. Das passiert nicht mehr. Das, dadurch, dass du das Internet hast und Videos jederzeit sehen kannst von Cristiano Ronaldo. So, und das, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ist das auch eine Chance wieder? Oder ist das eher der Tod der klassischen Fankultur? Wie seht ihr das? Ich weiß es wieder nicht. Ich stelle nur Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Mir eine Antwort erhoffend.
Problem ist hier jetzt einfach bei Cristiano Ronaldo, die werden einfach über ins Rampenlicht gesetzt. Das Problem bei Fan, du musst ja etwas haben, was du vermarkten kannst. Und du hast auch noch Vereine wie Bayern und Real Madrid, die stecken so viel Kohle in Marketing, Sponsoring und sowas, also musst du die entsprechend in Szene setzen. Muss also etwas haben, was du vermarkten kannst. Cristiano Ronaldo kannst du vermarkten und dann wirst du nicht irgend so ein Edgar Pripp oder sonst wen aus der dritten Liga. Und klar, das geht natürlich auch kaputt. Ich meine, Spieler, wenn du schon fragst, die identifizieren sich mit Cristiano Ronaldo. Das erste, woran ich mich bei Hertha erinnern kann, war nicht Marcelinho, sondern war Gabor Kira. Ich habe einfach diese Schlabberhose hier gesehen mit diesem goldgelben Trikot und dann die anderen in blau-weiß gestreift. Und dennoch Hertinho, das Maskottchen. Das war das Erste, was ich vom Verein mitgekriegt habe.
Und Jogginghosen und Cosplay. Ja. Alles klar, Andi.
Ja, aber das ist doch so. Ich meine,
Es ist doch so. Ja, aber wir werden alle nur wegen Maskottchen-Fan.
Ja, aber es ist eben nicht diese muskelbepackten Schönlinge, die dann da mit Adidas, Nike oder irgend so einen Scheiß rumprotzen, sondern eben, dass das mal so ein ugly Typ ist, der einfach so ugly aussieht, dass es schon wieder cool ist. Und,
aber ja. Du bist dadurch doch, das ist doch das, was ich meine. Du stirbst aus mit dieser Sichtweise.
Ja.
Das ist doch das. Oder ist das jetzt so ein Stammtischgelabere von mir und das stimmt gar nicht?
Ich denke, dass sich das einfach insgesamt verändern wird. Also klar hat das einen Einfluss, aber gleichzeitig muss man es so sehen, dass das Ganze, also Fußball ist, glaube ich, heutzutage noch mehr Mainstream, als es damals in den 90ern oder so beispielsweise.
Meinst du?
Ja.
Meinst du nicht, dass Fußball in den 90ern in Deutschland nicht schon extremst mainstreamig war?
Ich glaube, das nimmt man aber auch nur so war vielleicht, weil man selbst da aufgewachsen ist und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber es gab genug...
Ich glaube, die mediale Auseinandersetzung ist noch mehr.
Das stimmt. Ja.
Aber ich glaube, das Fantum war genauso hoch wie im Moment, würde ich tatsächlich sagen, weil man sich auch noch mit anderen Sachen auseinandersetzen kann, wie zum Beispiel Netflix oder so. Also das würde ich jetzt auch... Weil ein 90er schlechtes Beispiel einfach nur ist, meiner Meinung nach, weil... gerade Weltmeister geworden, in dem Jahrzehnt auch Europameister geworden, ganz viel mit in den Europapokal, der Pokalsieger und Landesmeister, ganz viele deutsche Mannschaften mit dabei. Da war, also Deutschland war da ganz weit oben und diese Wiedervereinigungswelle hat das quasi auch noch in den Fußball geschleppt, dieses Einheitsgefühl und so. Ich glaube, die 90er sind einfach das Falten. In die 80er, ich glaube, dann würde ich dir zustimmen.
Du musst bedenken, das hatten wir jetzt in den 10er Jahren eigentlich zum Teil auch viele Sachen davon. Wir haben eine Weltmeisterschaft, wir haben einen Champions League Sieg.
Ja, aber wir haben Nivea-Yogi, der quasi der einen so krass merkelt, dass man dann komplett eine apathische Haltung gegenüber Fußball einnimmt, glaube ich. Also ich glaube, dass diese Überpräsenz medial dazu führt, dass es so eine Egalität sich entsteht im Fußball, oder?
Naja, prinzipiell hast du damals halt die Möglichkeit, entweder du bist ins Stadion gegangen oder du hast auf Premiere dir die Spiele angeguckt.
Auf RAN.
Oder RAN. Oder auch Sportschau. Aber das sind ja dann meistens eher Zusammenfassungen auch.
Oder im DSF.
Ja, Bundesliga pur.
Während du heutzutage zu jedem Spiel jederzeit jede Zusammenfassung sehen kannst, alles nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln angucken kannst, was damals halt nicht möglich war. Und so kannst du dich...
On demand.
Ja, du kannst dich viel mehr damit auseinandersetzen, wenn du das Bedürfnis hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch generell Menschen auch dazu tendieren, eher das sich angucken zu wollen, was für sie spektakulärer ist, was dann meistens halt genau. Diese Topstars sind.
Genau, aber ich glaube, dass die modernen Fans halt im Internet entstehen und im Internet ist Neuland für deutsche Clubs. Und es gibt wirklich zwei, drei Clubs nur in Deutschland, die sich im Internet wirklich modern aufstellen. Und das sind tatsächlich Bayern, Schalke und Werder Bremen. Warum ich das weiß, ich bin Werder Bremen-Fan. Werder Bremen stellt zum Beispiel den Weltmeister im E-Sports bei FIFA oder ist bei ganz vielen E-Sports-Aktivitäten dabei und hat ganz viele, hat einen täglichen YouTube-Feed und Instagram-Feed, auf dem die einfach durchgängig aktiv sind und schon sehr früh da sehr gelernt haben, darauf zu achten. Und trotz dessen hast du niedersächsische und Bremer Verwandte, die eben in dem jugendlichen Alter sind. Und trotzdem fangen die an zu sagen, Cristiano, ich bin Cristiano Ronaldo-Fan, ich bin nicht Real Madrid-Fan. Das ist ja auch nochmal was. Ich bin quasi Fan von einem einer Person und nicht von einem Verein. Ich bin so groß geworden, dass ich automatisch Fan von einem Verein werde, weil da ein Spieler, der mich fasziniert hat, sozusagen geworden ist. Und ich glaube, das verändert sich einfach massiv, oder? Ist das...
Ich glaube, man muss da differenzieren zwischen Fan und auch mitunter Vorbild.
Das vermischt sich ja.
Ja, also ich würde auch sagen, in meinen Anfängen, ich fand ein paar Spieler cool, sei es jetzt von ihrer Spielweise, sei es von ihrem Charakter, wie sie auch mit Fans interagiert haben. Und mir war es in dem Sinne mitunter egal, bei welchen Vereinen sie spielen, weil ich diese Menschen als Kind als Vorbilder mitunter gesehen habe.
Bestes Beispiel Jürgen Klopp, kann ich mich erinnern. Viele sehen ja ihn, wenn sie ihn mal noch bei Liverpool oder mit Dortmund. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, da war er in der zweiten Liga mit Mainz Trainer.
Ich grätsche kurz rein. Jürgen Klopp, meine Damen und Herren, ist ein Fußballtrainer, für die keine Ahnung von Fußball haben, der eigentlich wirklich bei Mainz, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Liga bei einem relativ zu deinem Zeitpunkt für die Weltspitze unerfolgreichen Fußballverein angefangen hat und sich so langsam hochgearbeitet hat mit ganz sympathischer, menschlicher Art nach außen und nach innen und ist mittlerweile bei Liverpool und hat da aus diesem Verein einen Weltspitze, einen der Top 5 der Welt gemacht und ist jetzt einer der weltgrößten Trainer, muss man mal so festhalten, vor dem die anderen weltgrößten Trainer Angst und Ehrfurcht haben. So, entschuldige.
Ja, klar, aber ich meine, ich war damals neben Hertha auch immer für Mainz. Einfach, weil ich fand den Typen geil. Der ist ja damals da rumgetänzelt in der Seitenlinie, hast du den Eindruck, der ist besoffen. Und so wie er mit den Fans da agiert hat. Aber das war geil. Das war eben halt Stimmung. Schon das, was ich vorhin auch meinte. Es geht nicht schon wieder nur auf Fußball, du siehst den 22 Deppen zu, wie sie den Ball hinterher rennen, sondern du hast auch Stimmung abseits des Platzes, auch so auf dem Platz. Und so war es dann auch in Dortmund, Liverpool. Der Typ macht einfach Entertaining. Und ich finde, das braucht auch der Fußball heutzutage.
Aber vielleicht widerspricht genau das und widerlegt meinen Eindruck davon, dass man Fan nur von Personen in der Modernen wird. Sondern dass das halt beides schon immer da war und das eine jetzt halt bewusster wird, sozusagen durch die Medien. Dass quasi bewusster wird, dass man einzelne Typen gut findet und dass man trotzdessen noch Vereinsfan wird, wenn man irgendwie Fußball mag und so, weil man dann eben trotzdem noch ins Stadion kommt um die Ecke. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch noch so. Da müsste man mal statistische Erhebungen machen, finde ich.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass du früher halt die Möglichkeit, am ehesten Fußball zu sehen, war, direkt vor Ort ins Stadion zu gehen, während du heutzutage dir von überall auf der Welt das angucken kannst. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch ein Faktor ist, dass man vielleicht weniger Zeit hat, ehrlich gesagt. Also früher hatte einer meiner Elternteile hatte sehr viel Zeit, mich an Wochenenden zu sich zu nehmen und der hat mich dann einfach mit ins Stadion genommen und dadurch bin ich dann mehr oder minder bin ich angesteckt worden. So. Und,
ich glaube, du hast aber auch eine Übersättigung heute von Fußball. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf internationaler Ebene gucken, ich meine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, das sind ja mal die großen Events. Jetzt hast du noch diese komische Europe League oder Nations League, genau.
Club-Weltmeisterschaft.
Da guckt sich kein Mensch an. Also ich meine, ich habe nur durch Zufall mitgekriegt, dass Portugal das Ding gewonnen hat. Ich weiß ja nicht, wer im Finale noch stand. Du hast eine Übersättigung. Also das heißt, es spielt auch gar keine Rolle, ob du mal ein paar Spiele... ich weiß aber, früher, später, irgendwo hast du ja doch wieder Fußball. Und du hast eine Übersättigung. Und bei der WM, wenn ich jetzt höre, dass das jetzt 40 Mannschaften werden sollen, bei der EM haben wir ja nun schon 24... Also ich muss nicht zwangsläufig Slowakei gegen Albanien sehen bei so einem Turnier. Das können auch interessante Spiele sein, aber eigentlich gucke ich es ja nur, weil ich warte, boah, das geile Match, wo ich halt früher war. Ne? Wenn Hertha gegen Bayern gespielt hat, wusstest du, boah, geil, darauf warte ich. Aber wenn du das jeden Tag irgendwo überall in irgendeiner Art und Weise hast,
wozu? Aber das ist, ich glaube, wir müssen wieder selektiver einfach, wir müssen uns selber eingreifen, wir müssen uns Scheuklappen aufsetzen. Muss man sich, glaube ich. Weil ich habe zum Beispiel genau das entdeckt, genau diese Spiele Andorra gegen Vaduz oder so, nicht Vaduz, Andorra gegen, was weiß ich, Liechtenstein, sind tatsächlich die teilweise unterhaltensten. Ich war neulich mal wieder bei einem Spiel von Empor Berlin und der zweiten Mannschaft, der Altherren, habe ich mir angeguckt als Einziger und stand da an der Seitenlinie. Und das hat richtig Bock gemacht, weil die haben da gekämpft und das war so ein Arbeiterfußball vor dem Herrn, wo dann so Ellenbogen ausgeteilt wurden, als wäre das hier irgendwie ein UFC-Fight. So, und trotz dessen keiner unfair geworden ist, sondern alle sich dann irgendwie die Hand gegeben haben und oh, habe ich ausgerutscht. War das ein Foul? Nein, es war kein Foul. Und dann fertig, weiter geht's. Hat Schiri gefragt, war das ein Foul, Leute? Und dann sagen die, nö. Und dann wird weitergespielt. So, sowas. Finde ich halt auch geil. Ich finde auch hoch anspruchsvollen Fußball gut, aber man muss halt beides irgendwie haben. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne noch von euch beiden wissen, es ist so ein bisschen angeklungen, wann und wie ihr Fußball und wann und wie ihr Vereinsfan ob überhaupt oder sowas geworden seid. Da müssen wir jetzt nochmal differenzieren, aber vielleicht, weil nur eins von beiden zugrifft, zuerst Phil.
Wann? Oh, ich weiß, ich kann mich an so noch sehr dunkel an Sachen, ich glaube, was ist das letzte Europameisterschaft 2000, an das ich mich so ein bisschen erinnern kann, aber so wirklich,
mit Deisler.
Ja, so richtig, Fußballfan war, glaube ich, die, WM 2002, wo es angefangen hat und wo ich mich auch noch sehr gut an das Spiel Deutschland gegen Saudi-Arabien erinnern kann und wo da einfach mal dieser Klose war, der am Stück Tore geschossen bzw. geköpft hat und ständig einen Salto gemacht hat. Ja. Der Typ war schon krass.
Okay, und du hast es quasi vom Fernseher verfolgt und hast du gesagt, oh, Fußball ist eigentlich schon toll.
Ich fand das einfach sehr beeindruckend, was diese Menschen mit dem Fußball so machen konnten, da ich selbst damals auch ein sehr grobmotoriges Kind war, umso mehr. Und ja, ich habe es vom Fernseher gesehen und habe gedacht, das ist cool. Und ich fand auch generell, bei Deutschland muss man immer noch sagen, früher hatten sie einfach nur die Taktik, den Ball nach vorne hauen und der Stürmer macht den Ball rein. Und ich glaube, so mehr mein Interesse wurde irgendwann dadurch stärker, als vor allem auch in Deutschland die Spielphilosophie sich etwas verändert hat und es mehr auch mehr Passspiel drin war, sei es jetzt die Zeit, beispielsweise auch als Mesut Özil hochkam. Das war auch die Zeit, wo ich mich dann noch mehr mit Werder Bremen auseinandergesetzt habe.
Zwangsläufig in dem Kontext.
Ja, du hattest halt Spieler, damals die Formation Özil, Marienhand, vorne Pizarro und...
Diego
davor, ja.
Nee, Diego hat mit... Ja, Diego hat mit, okay, Mesut, ja, Özil zusammengespielt. Diese Spiele muss man sich nochmal angucken. Das ist eine unfassbare Kombination gewesen.
Ja, ja.
Aber, ich muss nochmal reingrätschen, das Faszinosum damals war ja bei Werder Bremen und für Mesut Özil war diese Mentalität einer Mannschaft zu sagen, alle versuchen im modernen Fußball irgendwie so ein ausgewogenes Fußballkonzept hinzulegen und Werder Bremen war dieses Scheiß drauf, wir machen einfach ein Tor mehr.
Ja.
So dieses, okay, ist egal, wir haben 4 Tore gefangen, geben wir dir einfach 5, ist uns doch egal.
Ich glaube, das war das, was ich an Werder Bremen geil fand zu der Zeit. Immer wenn Werder gespielt hat, wusstest du, da passiert was.
Ja. Das Schöne ist, es passiert gerade wieder. So, es geht nie ein Spiel torlos aus oder mindestens mit 3 Toren. Jedes Spiel. Aber gut. Andi, wann bist du explizit Fußballfan oder gibt es da einen Unterschied zwischen Fußballfan und Vereinsfan?
Also Fußballfan tatsächlich, glaube ich, wenn man das als Kind, ja, man hat gegen den Ball getreten, man wollte unbedingt Tore schießen, ne, und man spielt mit Freunden. Da war es dann irgendwie einfach zwangsläufig, dass ich Gefallen in diesem Spiel gefunden habe und so bin ich halt Fußballfan geworden. Einfach.
Gab es ein Auslöse-Event oder sowas oder irgendwas, wo du gesagt hast, klack, jetzt bin ich infiziert? Oder ist das so schleichend in dich reingedrungen?
Ich glaube tatsächlich schleichend, weil ich glaube, es gab für mich gar keinen Schlüsselmoment, warum es am Ende auch härter geworden ist. Letztendlich, glaube ich, war es einfach so salopp. Ich wohne in Berlin, Hertha war einfach oder ist einfach präsent zu der Zeit gewesen. Ich meine, du siehst in Berlin keine Vereinsaufsteller von Bremen, von Hannover oder von sonst wen. Siehst du nun mal Hertha? Union war ja damals wirklich ein verdammt kleiner Verein. Und da hat sich das so ergeben. Und dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, ne, Schlabberhose, Maskottchen. Ich meine, der Berliner Bär, für mich als Kind war knuffig, ja, mit Hertinho, kann man heute differenzierter sehen. Aber für mich war das so, siehst du dieses Maskottchen, diese blau-weiß gestreiften Trikots, die ins Auge stechen und dann noch den Typen mit der Schlabberhose und diesem Monsterbart. fand ich cool. Und so ist es dann härter geworden. Und anders als bei dir, Phil, ich habe das ja noch erlebt. Schön noch die gute alte Inforadio-Radiokonferenz. Als Kind habe ich das ja wirklich noch im Radio verfolgt. Und kann ich immer nur jedem empfehlen, der, wer mal Fußball verfolgen will, nicht nur vorm Fernseher, wer vielleicht auch noch nebenbei was machen möchte oder muss, der Puls geht so in die Höhe, wenn dann auf einmal wie aus dem Nichts, Tor in Berlin! Und dann so, oh, bitte fährt er, bitte fährt er, bitte fährt er. Man merkt wirklich, wie der Puls dabei auch in die Höhe geht und man hört es auch in anderen Spielen ja mit. Ne? Ich war ja eben eine Konferenz, das heißt also, du hast ja dann noch von 6 anderen Spielen mitbekommen und wenn dann irgendwie so ein Spiel war, Bremen war da natürlich sehr krass, ne? Wenn du wusstest, da werden 7, 8 oder noch mehr Tore fallen, dann warst du da auch irgendwie drin. Also, oh, jetzt bin ich gespannt, was in Bremen passiert. Und auf einmal.
Aber in Bremen hatte man zu der Zeitpunkt, ich habe das ja auch mitverfolgt, auch teilweise über Radio, hat man teilweise dann die Kommentatoren nur noch gesagt, Tor in Bremen. Weil man sich so gewöhnt daran hat, dass in dem Spiel halt 5 Tore fallen oder 6 oder 8 oder so Tore fallen. Und das hat dann irgendwie innerhalb eines Spiels, es gab einmal ein lautes Tor und danach war Tor. Tor in Bremen. So. Oh. Und, also, ja, aber es ist ja interessant, weil bei mir ist wiederum ist ganz anders. Bei dir war es ein Event, was dich zu Fußballfan gemacht hat. Bei dir war das ein schleichender Prozess, der dich zum Vereinsfan gemacht hat. Und bei mir war das Fußball und Verein und alles in einem Moment. Nämlich, mein Vater hat mich einfach mitgenommen zu einem damaligen Qualifikationsturnier im Profifußball, nämlich den damaligen UI Cup in den 90ern. Das war ein Qualifikationsturnier für eine Qualifikationsrunde für einen niederen europäischen Fußballwettbewerb. Also es ist was ganz Langweiliges für liebe Kinder da draußen. Werder Bremen hat gegen einen Mittelklasse französischen Club gespielt und hat ganz tief gestanden, weil die ganz offensiv gespielt haben, hat sich nicht gut angestellt und hat ganz körperliche Gegner bekommen, die wirklich versucht haben, Bremen niederzuringen und ich habe das ganz unfair empfunden, weil die ganze Zeit gefoult wurden und die so, warum machen die das? Und mein Vater, weil die böse sind. Und ich habe mich dann in einen Spieler verguckt bei Werder Bremen, den ich großartig fand. Ganz große Liebe, den man vermutlich gar nicht denken, an den man gar nicht denken würde, wenn man an 90er Jahre Werder Bremen denkt. Das wird gerade überlegt. Und zwar ein Spieler, der seinen Spitznamen hatte, ich löse noch nicht auf, der in dem Spiel mit dem offenen Stollen umgegrätscht wurde von einem Gegenspieler, das weiß ich noch, und die Wade aufgerissen hat.
Ich weiß nur den Gegenspieler tatsächlich.
Und weiter gespielt hat. Dann hat er von einem anderen Gegenspieler hat er eine Kopfverletzung durch den Ellbogen bekommen, ist quasi die Stirn aufgerissen und er hat weitergespielt mit Turban und mit verbundener Wade nochmal. Das war die Geburtsstunde von aus seinem Spitznamen, habe ich mir sagen lassen, und zwar von Eisendieter, Dieter Eils. Und 2 Meter Ostfriese, der einfach sich in jeden Ball wirft, scheißegal, ob das Bein noch dran bleibt. Und das war einfach ein Kämpfer vor dem Herrn und so einer, der aber immer fair geblieben ist. Und diese typische Innenverteidiger-Typus, den man von Bremen dann auch kennt. Es gibt immer diesen einen langen abgeklärten Verteidiger, gab es eigentlich immer. Herr Mertesacker mal als Beispiel oder Yannick Westergaard oder so, für die sich jetzt für Werder interessieren. Es gab immer irgendwie so einen Lang, der da irgendwie so für Ruhe reingebracht hat, der es immer spielerisch gelöst hat, obwohl er so groß ist und eigentlich den Körper dafür hätte. Und das fand ich bei Dieter Eils so ganz toll, irgendwie als 5-6-Jähriger, dass da so ein Riesentyp ist, aber der gar nicht so wie seine Gegenspieler, die ihn kaputt hauen, irgendwie so das gar nicht macht, sondern die ganze Zeit irgendwie mit dem Fuß, irgendwie das spielerisch am Ball versucht, alles zu lösen, würde ich das heute nennen. Damals einfach nur, der quasi sich die Bälle holt oder die Bälle dem anderen zuspielt und so und das irgendwie so hinbekommt, obwohl er so riesig ist und so gewaltig und eigentlich könnte er den noch einfach umhauen. Und das fand ich toll. Und dann habe ich mich mit Werder verliebt. Da haben so ominöse Größen gespielt wie Viktor Skripnik und sowas in einer Mannschaft. Zakunda Ratikutsu. So unfassbar unbekannte Spieler mittlerweile. Da bin ich einfach, ist mein Herz aufgegangen und grün geworden. Und ist auch geblieben. Und das fand ich ganz großartig. Ja, Das war, wie ich Fan geworden bin. Und da war ich infiziert und bin dann in Hamburg groß geworden als Grün-Weißer und bin direkt in den Fußballverein gegangen dort. Ja.
Aber auch spannend, weil das haben wir gemeinsam. Du hast ja da auch eine Persönlichkeit, der Dieter Eils. Ich meine, das sind halt auch Kämpfermentalitäten, was man sich auch selber als Vorbild abguckt. Ich meine,
ja, es ist immer interessant, wo man sich was abguckt, ne? Von was für ein Charakter sich man. Das lässt so ein bisschen Rückschlüsse auf einen.
Ich meine zum Beispiel bei Hertha Paul Dardai, ein Ungar, der da wirklich als Trainer zum Beispiel hat da sowas rausgehauen wie, warum haben sie ihn aufgestellt? Er ist den Hügel noch dreimal hoch und runter gelaufen, wieso du spielst. Und er hat dann noch eine Torvorlage geliefert. Und er als Spieler war auch, er war kein technisch begabter Typ, aber der hat sich in jeden Ball reingeworfen, der hat gefightet, der ist gerannt und auch nach dem Spiel, da glauben sie immer noch, Hertha kann Meister werden. Ja klar, wenn wir das Spiel gewinnen und weiterkämpfen, dann am Ende Hertha wird deutscher Meister, das wäre cool. Und einfach so dieses Kämpfen, ich mache jetzt so lange, bis ich schaffe, gibt so viele coole Anekdoten, so hat er, wollte mal ein Tischtennisset als Kind haben, weil sein Vater sagt, wenn du es schaffst, den Ball irgendwie 20 Mal auf und ab zu jonglieren, dann kriegst du es. Er hat den ganzen Tag da am Strand, andere da baden und am Spielen und er die ganze Zeit geübt, bis er es am Abend dann irgendwie geschafft hat. Das guckt man sich ja irgendwo auch ab, finde ich cool und nicht so.
Weißer Mentalität.
Ja, genau. Und dieses Steh-auf-Männchen, das ist eben, ne, wie ich schon meine, es geht nicht nur um Fußball, Tritt gegen den Ball, sondern es geht um viel mehr dieses Kämpfen, Aufstehen, immer weitermachen, nicht stehen bleiben. Finde ich geil.
Ja, und andere finden halt eher so den eleganten Fußball toll oder jemanden, der einfach einen unfassbaren Instinkt hat, zum Beispiel, so Dinge zu antizipieren. Es gibt vieles im Fußball. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Denn wir sind schon 3 Minuten drüber.
Ich hätte jetzt dazu nur noch sagen können, als Wertvorstellung, also da wäre mir jetzt eingefallen, auch bei Miro Klose beispielsweise, der
das Tor.
Der einen Elfmeter bekommen hätte, ja. Und meinte, war nichts. Und ja, gesagt hat, da war nichts. Und einfach, weil er der Meinung ist, auf diese Art und Weise will er nicht gewinnen, sondern er will ehrlich gewinnen. Und ihm ist es wichtig, das Spiel ehrlich zu spielen und Werte zu vertreten.
Das ist doch das abschließend das Geile am Fußball, dass es so Miro Kloses gibt auf dem Platz, der sagt, ich will fair gewinnen. Und dann gibt es so Gattusos oder so, also so Fußballspieler, die sagen, ist mir egal wie, Hauptsache ich gewinne irgendwie. Und das ist diese Spannbreite, diese Gesellschaft, dass Fußball erlaubt, dass man so extreme Charaktermerkmale quasi mit auf den Platz mitbringen zu können. So wie du bist, kannst du auf dem Platz sein. Und das spielt sich, das merkst du ganz klar, viel klarer finde ich persönlich als bei anderen Nicht-Ballsportarten oder ähnlichem. Zum Beispiel Einzelsportarten, da merkst du es nicht so stark, bei Tennis oder sowas. Mhm. Da merkst du nicht so stark die Charakteristiken eines Spielers. So, und ich will jetzt gar nicht noch ein neues Fass aufmachen.
Nächstes Mal gibt es Tennis.
Nächstes Mal, genau.
Skispringen.
Longline oder Cross, meine Damen und Herren. In dem Sinne, bis nächste Woche, dann wieder mit Jopa und dann wieder eine Spezialfolge. Freut euch drauf. Vielen Dank euch beiden.
Bitte, bitte.
Und
jetzt wird Fußball geguckt.
Deswegen
sie hier sind.
Tschüss.